Martin.
Ja.
Weißt du, woran man einen Mann erkennt?
Ja, er schmeißt sich in einem Marathonziel auf den Boden.
Richtig.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Zwei große Themen haben wir heute im Gepäck. Einmal haben sich meine Kollegen Martin und Henning über das Rekordwochenende unterhalten. Die Laufwelt total aus dem Häuschen. Eliud Kipchoge hat es tatsächlich geschafft, einen Marathon in unter 2 Stunden zu laufen. Und am selben Wochenende ist dann auch noch der Weltrekord im Marathon der Frauen gefallen. Absoluter Wahnsinn, das müssen wir natürlich besprechen. Und sprechen müssen wir auch über unsere Monatschallenge. Es ist Oktober und wie jeden Monat haben wir natürlich eine Challenge für euch unter einem bestimmten Hashtag. In diesem Monat ist das Hashtag PloggingWithBuff und ich hoffe natürlich, dass ihr schon fleißig mitmacht. Falls aber noch nicht, unwahrscheinlicherweise, und ihr vielleicht noch gar nicht wisst, was Plogging überhaupt ist. Ich war in Mannheim unterwegs und habe den Erfinder des Ganzen getroffen. Hört mal rein, Achtung, der Gute kommt aus Schweden, deswegen haben wir uns in Englisch unterhalten. Aber keine Angst, es gibt auch jeweils eine Übersetzung für euch. I'm here with the inventor of Plogging, Erik Ahlström from Sweden. So nice to meet you. We should maybe answer, what is plogging at all?
Well, you're not the first one to ask me that question. Plogging is a combination word. It stands for plocka in Swedish and pick and jog. So we put those two words together and it becomes plogging. But of course, you don't have to run. This is changing people's mindset and the attitude. Mm-hmm. And the attitude is, if you see garbage on the street, you should just pick it up. It shouldn't be taboo. It shouldn't be secret. You should be proud to pick up someone else's garbage. So if you start doing it, if people like us, people that care about our body, care about the environment, if we start picking up garbage on the streets, then everybody will do that also. And then we change people's behavior and trash. So in a clean environment, it's going to continue to be clean. It is really simple. So you can walk, you can take the stroller, you can take the skateboard, you can go out kayaking. Just pick up garbage when you see it. And once you start finding the trash, you get addicted and then you can't stop.
And so it's more like a mindset than an actual workout?
Yes, yes. But of course, it's also plogging burns more calories than normal running. You will notice that you get strong legs because you had to bend down, you had to squat, and also you get strong muscles in your arms, in your shoulders, because you're carrying so much garbage. So it's a combination: run, but run with a purpose, and also you burn more calories.
Which is quite shocking.
It's very shocking, and people they come out for a plogging event, they bring one bag and said, "Sorry. You're not equipped correctly. You had to bring at least 3 bags because you will find so much trash and everywhere, and people get so sort of, it becomes like a treasure hunt. So people get almost happy when they find trash, but also in the end they get so surprised that they found so much trash in the streets and also in the nature.
Ja, zuerst haben wir uns also darüber unterhalten, was denn Plogging überhaupt ist. Und zwar ist es ein kombiniertes Wort, und zwar aus den schwedischen Wörtern für pflücken, aufheben und joggen. Daraus ergibt sich dann das Wort Plogging und das heißt dann eben so viel wie Müll aufsammeln. Wichtig war es Erik aber auch zu sagen, dass man das gar nicht nur beim Laufen kann. Also man kann sogar auch einfach beim Gehen oder bei anderen Aktivitäten mal kurz stehen bleiben und den Müll aufsammeln, der so in der Gegend rumliegt. Dann sagt er, dass das Ganze im Grunde mehr eine Einstellung ist als ein tatsächliches Workout. Aber Plogging verbrennt auch tatsächlich ganz schön viele Kalorien. Man sollte sich nämlich, um das Ganze richtig zu machen, auch immer schön tief bücken und am besten noch eine Kniebeuge machen, wenn man dann Müll findet und den aufsammelt. Und Spaß macht das Ganze natürlich auch. Da hat er erzählt, dass das Ganze oft endet wie so eine Art Schnitzeljagd und man sich fast schon drum streitet, wem jetzt der Müll gehört. Und dass es dann ziemlich happy macht, Müll zu finden.
So, talking about plogging events, what does that actually mean?
Oh, it's different, of course. Like in the world records right now is in Mexico City. It's 4,000 people go plogging, or the biggest fitness trend in India is go plogging. But I try to make it as a sort of a little show, and I also running around with a bell, and I'm running around with a flag, and showing people what it is and telling people what it is with a big wide smile on my face. You shouldn't put your index fingers and saying, oh, do you shouldn't litter? You should just pick up the litter. So to have a plogging event, you could be two people, you can be 450 people, doesn't really matter. You can also do it yourself.
Was ist denn jetzt aber ein Plogging-Event ganz genau? Ja, da kommen dann Leute zusammen, um zusammen ploggen zu gehen. Der Rekord liegt aktuell bei 4000 Menschen in Mexiko. Aber auch in Indien ist es schon ein großer Fitnesstrend, ploggen zu gehen. Erik sagt aber auch, dass man das natürlich auch alleine machen kann. Also man kann mit ein paar Freunden losgehen, man kann aber auch ganz allein einfach die Augen offen halten und Müll aufsammeln. Wichtig ist ihm außerdem, nicht mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, hey, jetzt wirf deinen Müll da nicht weg, sondern das Ganze mit einem Lächeln zu machen. Er trägt auch immer eine Glocke, wenn er ploggen geht, um die Leute einfach darauf aufmerksam zu machen, was das Ganze ist.
So, plogging happens all over the world right now. And it started very small, I guess, somewhere in Sweden. And you're the inventor of plogging. How did that come to your mind? Was it like getting up one day and, okay, I could collect garbage while I do my run? Or
is there
any other special...
Well, I've always been environments. Actually, I've been an outdoor person, organizing different kind of races and ski mountaineering, trail running and mountain marathon and so on. And for me, it's been normal to have it clean in my environment. It's part of my DNA. And then I was living the ski resort for like 20 years called Ore. And for me, it was normal to pick up garbage on the streets. In a small destination, it should be clean, of course. It's just the way it should be. Mm-hmm. And if you throw something in the streets, it doesn't belong there. Then you have to pick it up. It's really weird that people throw away garbage. And garbage is getting worse and worse in Sweden. Each year it's just getting more and more figures. Anyway, when I was living in this ski resort, I was organizing like cleanup days, both in the springtime and the fall time. And everybody liked it. Everybody was coming together. We was cleaning up the streets. We were cleaning up the ski slopes. And it was really easy also to get sponsors. It was easy to get free food and some lift passes from the ski company, the lottering out, because everybody thinks this was such a good idea. And also you get together, we start talking. It became like a community. I think, why don't people do this more often? What's the big thing? Why don't people really care about the environment more? And why don't people get together and do this activity? So anyway, when I turned 50, I got this litter bin. So it's, if you go to Ore, you have to go to the tourist information and put some trash in the litter bin. So then I moved down to Stockholm. I've been from Stockholm originally, but I haven't lived there for 20 years. And I noticed, I got shocked because there was so much trash on the streets in Stockholm. Okay. I was cycling to work and it was garbage laying everywhere. And no one was picking it up. No one seemed to care. People think that this is just the normal way it should be. And for me, that was not the normal way it should be because I haven't lived there for such a long time. So I was trying to make a change. I was stopping some places and picking. I decided this should be my bridge. So the bridge, I picked up some garbage. So this stretch felt good in my heart. But I noticed it was not, no one really paid attention. I was out for lunches picking up garbage and... But I couldn't really, in a big city like Stockholm, with 2 million people living there, I couldn't really make an impact as I did in little small Åre, where it was only 1,500 people living there. But then I'm also working for started trail running in Sweden, so I have a good connection with the trail running community and the running community in Sweden, in Stockholm. So then I don't really know how the idea came up, but we was out training. And we decided, why not just pick up garbage on the same way? So we just brought some plastic bags. And then something, miracle happened. I saw a sparkle in their eyes.
Okay.
We became like treasure hunt. We was just running like crazy to find the most trash, the oldest trash, the most valuable trash. And I thought, this was for real. This was not fake. Because when you're adding the adrenaline, the endorphin, when you're training, if you go to the gym or you go running, it's a special kind of feeling and you get a lot of, you make it, because when you start moving, it's fun. And that's what I noticed with my friends. We were having fun doing the activity. And then the activity looks stupid, doesn't it? Why do I have to run around picking up garbage? But now I notice also, we find so much more garbage. And we have, when we're running, then we would walking. But that was not really the purpose. And then the both the people see that what we're doing, that we're doing with a laugh, we have fun, we look sporty, we don't look like we are employed, we do this because it doesn't belong here. And then the media start picking up because the word is funny. The word plogging comes from, it was my girlfriend from Gothenburg. She has another sense of humor. They have another sense of humor on the West Coast. So she was the one that made up the name. And so then it just start picking up. And media, when they start looking what we're doing, they start laughing also. And then it just starts spreading like hell.
It wasn't anything that you did really actively to promote blogging all over the world. It just happened because it made people so happy.
Yeah,
that's a great thing.
Social media. It was social media, and it was thanks to Germany. It was thanks to the big company CDF. For 2 years ago, they came up to Stockholm. They want to do something typical Swedish, so they went out blogging with us in November in Stockholm, and and that clip turned out to be really, really successful when it was translated into other countries as Spanish, Italian, and English, and Portuguese. And when the Portuguese start seeing it in South America, they're spreading to Florida and California, and then the hype was just going bananas. And I received almost every day the question from different journalists to be entering TV shows and answering questions from journalists, how it all started and so.
Angefangen hat das mit der Blogging-Bewegung aber wahrscheinlich ziemlich klein. Irgendwo in Schweden, habe ich ihn gefragt. Ja, und da hat er erzählt, dass er lange in einem Skiort in Schweden namens Ore gelebt hat. Erik aber schon immer ein Draußenmensch war und es für ihn ganz normal war, draußen beim Trailrunning zum Beispiel den Müll aufzusammeln. Denn für ihn war es ganz normal, in einer sauberen Umgebung zu laufen, Sport zu machen, sich aufzuhalten. Und da hat er sogenannte Clean-Up Days, also Aufräumtage, organisiert, wo viele Leute zusammenkamen, um aufzuräumen und festgestellt haben, dass das auch eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Und dann war es auch relativ einfach, Sponsoren dafür zu finden. Und ja, zu seinem 50. Geburtstag hat er deswegen auch einen Mülleimer geschenkt bekommen, der bis heute in Ore steht. Also wenn ihr da mal seid, dann auf jeden Fall ein bisschen Müll dort hineinwerfen. Dann ist Erik irgendwann wieder nach Stockholm gezogen, wo er ursprünglich herkommt, und war erstmal geschockt, wie viel Müll dort in den Straßen rumliegt. Und ja, er ist dann jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und hat auch Müll aufgesammelt, war aber auch ziemlich erschreckt, dass die Leute gar nicht so ein Bewusstsein dafür hatten, dass da einfach unglaublich viel Müll in den Straßen rumliegt. Und naja, dann war er eben ganz gut vernetzt in der Trailrunning und in der Laufszene und hat sich mit Läufern zusammengetan. Und dann ergab sich das so, dass man irgendwann mit einer Mülltüte losging zum Laufen und den Müll aufgesammelt hat. Und da hat er dann festgestellt, dass die Leute auch richtig Spaß dran hatten und das Ganze wirklich wie eine Art Schnitzeljagd oder Spiel war und die Leute wirklich total motiviert waren, den ältesten Müll zu finden oder den wertvollsten und ja, so jede Menge Spaß zusammen hatten. Auf das Wort Plogging selbst kam dann Eriks Freundin. Aber wie hat Plogging es jetzt zu einer weltweiten Bewegung geschafft? Ja, das war gar nichts, was Erik jetzt so aktiv forciert hätte. Aber durch die mediale Aufmerksamkeit und über Social Media ging das Ganze dann eben um die Welt. Und da hat er auch einen ZDF-Beitrag angesprochen, der vor ungefähr 2 Jahren produziert wurde, der dann auch auf Spanisch und Portugiesisch unter anderem übersetzt wurde. Und so hat sich das Ganze dann zunächst in Europa, aber später auch auf der ganzen Welt verbreitet.
So is there kind of a community where bloggers can connect? Or you've mentioned 4,000 people in Mexico doing it. Are there any numbers? How many people all over the world do blogging?
No, not really.
I think it's difficult to say, unfortunately, right?
Yeah. But we have the homepage, we have all the Instagrams. But if you start scrolling on your Instagram feed, it's blogging groups starting all around the world. And we have Plogging World and plogging.se, but we haven't really had the power. We're still small, very, very small organization, trying to find funding to grow. It's just me and my friend that runs the whole circus, and I'm traveling around the world and trying to be the new Jesus about.
Okay, but you have partners like Buff here in Germany.
Yeah, yeah.
We're doing Plogging with Buff today here in Mannheim, and I guess you're doing that all over the world, right?
Yeah, and we did the Swedish Plogger on Tour, And then in Sweden, going all the way from Stockholm all the way up to the above the Arctic Circle. And then Buff was a partner too. And it was really, really sad that how much trash we were finding on side of the roads. It was so much on the parking spots and the inside of the road. Because people, they don't have the knowledge, they don't have the right attitude. They don't understand what happens if you start throwing out garbage outside the windows on the car.
Ja, und so gibt's Plogging eben auf der ganzen Welt mit verschiedenen Partnern teilweise, wie zum Beispiel mit Buff. Da waren wir ja zum Plogging-Event in Mannheim verabredet. Und Erik hatte auch erzählt, dass er sogar eine Tour durch ganz Schweden gemacht hat. Und auch da leider festgestellt hat, dass die Leute sehr viel Müll aus ihren Autos auf die Straßen werfen oder eben an den Straßenrand. Dann habe ich ihn gefragt, ob er überhaupt gezählt hat, wie viele Mülltüten er in seiner Plogging-Karriere schon gesammelt hat.
Have you counted how many trash bags you've filled by plogging?
No, the Swedish record was 450 and we 450 people and we collected about 1500 kilos just in 30 minutes. So we collect, I was doing it with some kids and we collected also like 1500 kilos just in half an hour. So it's really, really easy to find trash.
Yeah.
I will never be unemployed, unfortunately.
Yeah, unfortunately, but isn't it a great way to make kids aware of the situation?
Yeah, yeah, because the kids, we have this polarization now. And people that are kids, well, in general, we don't move enough. And we have to get people moving more. Like 50% of all Swedes are overweight, and everybody knows that's due to, because we eat wrong, we eat fast food, we don't move enough, because we spend so much time in our telephones, for instance, or on our different laptops and iPads and so on. So we have to start moving. And plogging is a fun way to start moving. And the kids that don't really like to move, we talked about that before, the nudging, to do it in a fun way and get people active. And when the kids that don't really like picking up garbage, that's not fun. But then they come back and they start, it becomes, as I told you before, about like a treasure hunt. So the kids that are not normally used, so well known about running or moving, they love it.
Ja, er sagt, er hat nicht gezählt, wie viele Tüten das insgesamt waren. Aber er hat erzählt, dass er zum Beispiel bei einem Plogging-Event mit 450 Personen in Schweden innerhalb von 30 Minuten ganze 1500 Kilo Müll gesammelt hat. Und das ist mal eine ganze Menge. Außerdem hat er noch gesagt, dass da auch Kinder dabei waren, die dabei richtig viel Spaß hatten. Und dass Plogging so eine großartige Möglichkeit ist, um Kinder Spaß am Umweltschutz zu vermitteln und auch noch an Bewegung. Denn viele sitzen ja heutzutage viel am Handy und am Computer. Und so trägt Plogging eben dazu bei, dass es den Kindern richtig Spaß macht, sich zu bewegen.
But, of course, maybe it would be a better solution to not throw garbage into the environment. Do you think that's likely or...?
Unfortunately not. Mm-hmm. I say that in the nature, it's getting more and more garbage. And the reason is... And it's also getting more and more people out in the nature. And why is that? Because people like to be out in the nature. And a lot of people don't have the right education. They don't know. They treat the nature as the same way as it treats the cities. And in the cities, if they don't know that you shouldn't throw away garbage because... In some countries, they don't even have litter bins, and because people, why? If you buy, for instance, like a chocolate bar, and then the wrapping is around it, why? You buy the whole package, don't you? You buy the package and the inside. Yes. Why should you be able to throw it away? This belongs to you. Why don't you bring it home and throw it at the garbage at home? In Japan, in Tokyo, they don't have litter bins, because they do like this. They buy the chocolate and then they bring it home. In some places also, in New Zealand, instead of having litter bins, they replace the litter bins with big signs which says, bring your trash home. Because if you have to have more trash bins, doesn't solve the problem, because we're lazy people. So if you have a trash bin and the trash bin is full, what will happen? You will start putting trash around it. And then rats comes, and then birds comes, and then it starts spreading. And that trash ends up in the river, in the drains, and goes out in the ocean. So instead of, because who knows that litter bin is full? No one knows, of course. And why? Who should be collecting that trash? In some places, we just have to change the mindset. Mm-hmm. And the mindset will be in the future. This will not be trash. This will be something valuable. Mm-hmm. This will be like gold, because we have to recycle all. Mm-hmm. Again, otherwise, we are destroying the planet because we're using too much resources. So it will not be garbage in the future.
Aber natürlich wäre es vielleicht die sinnvollere Lösung, natürlich erst gar keinen Müll in die Umwelt zu werfen. Das hält Erik, und das sagt er auch leider, nicht für wahrscheinlich, weil den Menschen oft auch einfach das Bewusstsein dafür fehlt, dass es eben eine Umweltverschmutzung ist, wenn ich meinen Müll einfach in die Gegend werfe. Und dann nennt er aber ein Beispiel von Tokio zum Beispiel. Da gibt es gar keine Mülleimer, weil es für die Menschen dort einfach total normal ist, den Müll einzupacken. Wenn sie zum Beispiel ihren Schokoriegel gegessen haben, dann nehmen sie den mit nach Hause, und deswegen braucht man da überhaupt keine öffentlichen Mülleimer. Aber selbst das Aufstellen von mehr Mülleimern ist in Eriks Augen gar nicht die Lösung des Problems. Vielmehr, sagt er, müssen wir unsere Einstellung verändern und den Müll, den wir produzieren, auch als etwas Wertvolles ansehen. Fast so wertvoll wie Gold am liebsten. Denn im Endeffekt ist es ja ein Rohstoff, den wir recyceln können, um daraus wieder Neues herzustellen.
So, it's a matter of culture and education that take a long time, unfortunately.
Both yes and no, I think. If the same with the single-use plastic, I got on my feet now, like California is banning all the single-use plastic, that you will not soon be able to buy single-use plastic. You can't buy it in the airports. Just take it away. Take away all the coffee mugs in the 7-Eleven, all those stores. If you take away all the mugs and replace it with normal mugs, the one that you can use more than once, it would just take a couple of weeks or a month, and people would bring their own. It's just a change of behavior, but it's also people are afraid of losing business, losing mm-hmm. money that way. But it has to both come from outside, from the politicians, and from us. Mm-hmm. So if you go in a coffee store, or if you go to buy some food, don't buy food in a takeaway. Bring your own plate. Bring your own plate made of a recyclable material, and say that.
I imagine it to be like, as long as there's packaging accessible, people will just buy it because it's handier, easier, isn't it?
Yeah. Not people that are really concerned about the environment and sustainability, but it's you have to make it easy for people, and make it easy. Sometimes you just have to take it away. If you would take away all the cigarettes, of course no cigarette butts would be on the streets. Mm-hmm. So it would be a couple of weeks and months maybe of people
complaining.
Yeah, whining, but then it would, okay, well, we're not smoking anymore.
Yeah,
I know that will not happen, but as you understand, it's just change of behavior. And why, if you start looking on what happened just in 12 years we have get our smartphones. We didn't have enough smartphones before.
Yeah,
we didn't have the social media this way. And now it's just part of our body. You know exactly where your telephone is. You know exactly what's happening all around the world.
Mm-hmm.
So that's such a new invention. So if you start looking back how we were before, you know, we were hunters and we were collectors, and our brains is still there. But now, yes, in 12 years, we just changed the whole mindset. Our brains is just working totally different. We get the endorphins, the kicks, and we're looking for likes. And that's also one of the reasons, like, littering is getting worse and worse, because we're losing contact, we're losing balance in life,
mm-hmm.
we're losing balance to ourselves, because we're walking around in flat surfaces, we're walking around with shoes that are really soft and not connected to earth. So today I will probably have a little lecture of people standing on one leg to get the balance back and also get the feeling of the ground. Because you know the feeling when you're walking around barefoot on the empty beach and you feel the wind in your hair and you can you smell the forest. We're not using all the senses. The fifth sense is when you're walking around in a city on asphalt and concrete.
Yeah.
It's getting more and more of that. So that's one of the reasons also.
Es geht bei der ganzen Sache also auch um Kultur und Erziehung, habe ich ihn gefragt. Und dass das wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit dauern würde. Ja und nein, sagt er. Also wenn man zum Beispiel keine Einweg-Kaffeebecher mehr anbieten würde, dann wäre dieses Problem natürlich ziemlich schnell erledigt. Und da sagt er, das ist aber nicht nur Sache der Politik, sondern auch der Bevölkerung. Also klar könnte man die Sachen einfach verbieten. Die Bevölkerung könnte natürlich aber auch sagen, wir kaufen einfach gar keine Einwegbecher mehr. Trotzdem ist Erik überzeugt, dass man es den Menschen möglichst einfach machen muss. Dass das manchmal wohl auch heißt, Sachen wegzunehmen. Wobei er nicht glaubt, dass das passieren wird. Zum Beispiel im Fall von Zigaretten. Man könnte ja Zigaretten einfach verbieten. Und wenn man das machen würde, sagt er, würden sich die Leute wahrscheinlich erst ein paar Wochen beschweren, sich dann aber daran gewöhnen, dass es auch einfach gar keine Zigaretten gibt. Und so könnte man theoretisch auch in ganz kurzer Zeit viel verändern. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie innerhalb der letzten 12 Jahre die Smartphones unser ganzes Leben verändert haben, dann, sagt er, wird einem bewusst, wie viel sich eigentlich in dieser Zeit so ändern kann. Und die Smartphones haben seiner Meinung nach aber auch noch dazu beigetragen, dass wir etwas unbewusster mit unserer Natur umgehen, weil wir mehr auf Bildschirme gucken und gar nicht mehr so verbunden mit der Natur sind. Und dann auch etwas achtloser unseren Müll in die Gegend werfen.
Talking is even a lot of fun too. So are you afraid of losing it at some point where there's no litter, no garbage around?
No.
Because there's still too much.
Yeah. Normally I talk about five reasons why it's so important. And as I told you in the beginning there, it's we're not moving enough. We're not getting active because our lifestyle is getting more and more connected to telephones, and we're looking at the telephones and we're losing to, it's great to have pods, but sometimes you maybe get too much pods and too much music, so we're not connected. We're walking around with the coffee mugs or the sandwich or the hamburgers, and we just drop it. We don't even know where we've been. So we had to start moving more because we made to move, of course. That's number one. Number two is going to be more plastic in the ocean than it's going to be fish. Just by 2050, in that 30 years. Mm-hmm. And 85% of all the litter in the ocean comes from land. But only 5% comes up on shore. The rest is floating around in the lakes, in the sea, and the streams, and the rivers. And of course, we have to pick it up, because when it enters the sea, it's more or less impossible. It's impossible to pick it up when it enters the sea. So much talk about how dirty the sea is. But come on, we have to pick it up before it enters the sea. So that's number two. And because the plastic never really disappears either, it become microplastic.
Yeah.
Do you know how much microplastic you eat each week?
No, and I guess I will be shocked the second
you... Yeah, if you look at my credit card, it's you eat one credit card every week of microplastic.
Delicious.
Yeah, good, isn't it? So 5 grams, 5 grams of microplastic you get in your body. So science doesn't really know what will happen due to all the microplastic that we consume. But one thing is for sure, we are killing the wildlife. The wildlife, we already killed like 60% of all the spines. And you have seen pictures of birds eating plastic, and the birds eat plastic because it smells and tastes in the beginning like food, and they can't, of course, digest it, because a PET bottle takes 450 years until it disappears, but it just gets smaller and smaller. So we're killing so much of the wildlife. I have an example of when you throw out like aluminium cans outside the window, and someone comes and cuts the grass beside the road, and the aluminium cans just becomes little pieces, sharp pieces. And then afterwards, when the farmer take it in the farmhouse, in those white big balloon things, and they eat it in the wintertime, the cows and the horses, they eat the sharp aluminium pieces, and they cut up inside.
So they
will die. Yeah. So if people would know that, then they wouldn't throw out stuff from the windows in the cars. So that's number three. We're killing the wildlife, we're killing so much. We are the only animal that shits in our own house.
Mm-hmm.
And it's really sad, because the animals were here first and we're taking over. We think this is our planet, but of course it's not. So that's number three, we're killing the wildlife. And number four, it costs so much money that someone has to pick up garbage. Feels really ridiculous that we should spend tax money on someone picking up garbage. We could use that money for so much better. And then the last one of those five that we talk about is the broken windows theory. And that comes from, it was a mayor in New York. He was concerned that it was so much violence, it was so much crime, it was so much abuse rapes downtown New York. So he decided to try to change that. He was taking away all the burnout cars. He was taking away the broken windows and taking away the graffiti. And then suddenly something happened. People were everything dropped. It got less violence. It got less drug traffic. And also people start getting more friendly to each other. Start talking. They was getting physical. And it's, I normally say that this is, I compare it to a dirty and clean bathroom. You don't want to go into a dirty bathroom. You don't want to spend time there. But in a clean bathroom, you can spend some time. Those are the five reasons why it's so important to go plogging. So hopefully when people with no incomes caring with caring can change this. This is also this sentence in Plastic Oceans. If people know that garbage over there, that it maybe ends up in your kitchen's plate on the fish you eat because it's microplastic, then you wouldn't do it. Or you wouldn't throw away the cigarette butts because it takes 5 years until it disappears, and it never disappears because it's microplastic in that cigarette butts also.
Plogging macht ja nun aber eben auch Spaß. Deshalb habe ich Erik gefragt, ob er nicht auch Angst hat, dass Plogging irgendwann gar nicht mehr nötig sein könnte, wenn nämlich gar kein Müll mehr herumliegt, den man aufsammeln kann. Da hat er gesagt, nee, leider nicht. Da wird wohl noch eine Weile lang genug da sein. Und dann nochmal 5 Gründe genannt, warum Plogging eine total gute Sache ist. Grund 1 ist, wir bewegen uns alle nicht genug und mit Plogging kann man das ändern. Zweitens, da ist auch einfach immer mehr Plastikmüll, den wir produzieren. Und Prognosen gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren mehr Plastik als Fische im Ozean sein wird. Besonders schlimm, nur 5% des Plastikmülls werden dann überhaupt wieder ans Ufer gespült. Das heißt, der Rest ist verloren und treibt durch die Weltmeere. Deshalb, sagt er, ist es besonders wichtig, dass wir verhindern, dass der Plastikmüll überhaupt ins Meer gelangt und den Plastikmüll aufsammeln, solange er sich noch an Land befindet. Grund 3, wir zerstören natürlich auch das Leben der Tiere auf unserem Planeten. Zum Beispiel durch Mikroplastik. Das essen wir aber mittlerweile übrigens auch schon selbst. Da wirft er einen Blick in Richtung seiner Geldbörse, die auf dem Tisch liegt, und sagt, guck mal, die Kreditkarte da. Ungefähr so viel Plastik isst jeder von uns pro Woche, nämlich um die 5 Gramm. Die Folgen dessen sind noch unklar. Wir wissen noch gar nicht, was das auf Dauer für uns Menschen heißt. Was wir aber sicher wissen, ist, dass es schon jetzt die Umwelt zerstört. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Bilder gesehen von Vögeln, die nicht nur Mikroplastik, sondern auch größere Plastikteile gegessen haben und aufgrund dessen dann sterben. Ein weiteres Beispiel sind aber auch noch die Aludosen, die zum Beispiel am Straßenrand landen. Da ist es nämlich so, dass die teilweise von Mähmaschinen mit erfasst werden und so bis ins Tierfutter gelangen und dann zum Beispiel Kühe das essen und auch daran sterben können. So zerstören wir also nach und nach mit dieser Vermüllung unsere eigene Umwelt und sägen sozusagen an dem Ast, auf dem wir selbst sitzen. Punkt 4, Müll ist auch ein Kostenfaktor. Und natürlich ist es ziemlich teuer, jemanden zu bezahlen, der dann Müll aufhebt, den wir vorher in die Gegend geworfen haben. Und da sagt Erik, könnten wir unsere Steuergelder doch viel, viel besser für sinnvollere Dinge nutzen. Und zu guter Letzt, Punkt 5, die sogenannte Broken Window Theory. Die besagt, dass wir uns in einer schönen und aufgeräumten Umgebung einfach wohler fühlen. Das Ganze geht zurück auf eine Aktion eines Bürgermeisters in New York, der kaputte Fenster und Graffitis hat entfernen lassen. Und danach zeigte sich, dass die Leute in dem Viertel viel glücklicher waren und freundlicher und positiver und viel besser miteinander umgingen. Erik vergleicht es gerne mit einem Badezimmer. In einem aufgeräumten und schönen Badezimmer verbringt man natürlich viel lieber Zeit als in einem unaufgeräumten und dreckigen Badezimmer.
How did plogging change your life?
Oh, it changed my life, of course. I would never expect it to be like this. I've been organizing different races like in 25 years and in the nature and trying to inspire people. This is, of course, inspire people to, because it's such an easy activity. And once you start getting those eyes, it just became a big change. And unfortunately, it's just, or not unfortunately, luckily, once you start doing it, you will notice how dirty it is. And then I hope people start picking it up also, not only like in a modern and a trend way. It's just you can change the whole mindset. Mm-hmm. And but as if I go to some countries, there's really, really a lot of trash, and I get sad, of course. But I can, some of the Asian countries, I can understand that it's so poor, because They don't have the infrastructure. They don't know what should they do with the trash. They don't, as we have here, we have litter bins, we have deposit, we have deposit for bottles, aluminium. We get even money when we return it. Those countries, they don't have that. They don't know what should they do with all the stuff, because they have landfills to burn it, but not even that. So it's so we have to show the good example, and this is and such an easy activity for everybody to make a change. A lot of people is talking about global change and what will you do with the sustainability, the environment, and this is an easy activity to do. You don't have to really, you know, it feels good inside in your heart. And a lot of foreigners think that in Sweden we have this Swedish famous white moose, or we have Greta that's sitting outside and demonstrating outside the parliament, and we have a lot of bloggers running around in Stockholm picking up garbage, or in Sweden in general. It's not really that way. I hope it will be one day, or maybe it won't. It would be clean, but it is a way of educating people. We have to educate the new generation that it doesn't belong, that you have to take care of your own business, more or less.
And which I find really amazing is the fact that by plugging, everyone can be a role model for people around. And it's so easy. You don't need that much stuff. You only need a trash bag, and not even that. You can just grab one or two pieces that just are there and put it into a trash bin.
Mm-hmm. Yeah. Yes, but as you said, you don't even need a plastic bag or a nylon bag, or just pick it up there. Normally I pick up cigarette package, I pick up like chewing gum packages, like our aluminium and colorful, and that's really, really easy. Mm-hmm. And also like beer bottles and so on for me. But we have so much of the tissues that's a little bit, also that's one of the reasons also, like it's getting worse and worse with littering. Of course, we're getting more cleaner, so we're using all these little tissues for wiping our hands, and we're sitting down and eating, and you're putting in the restaurants, and it blows away, the wind comes. That's a lot of reasons why we're getting worse and worse. But also, it's plastic is everywhere nowadays. Mm-hmm. It's such a good invention, plastic, but it's too cheap, and we use it too much, and we don't really recycle it as we could. So that's one of the reasons it's getting worse and worse. So it's just, We had to start reducing our consuming as well.
Wie hat denn Plogging aber Eriks eigenes Leben verändert? Darauf sagt er, er hätte gar nicht erwartet, dass sich das alles so entwickelt, wie es sich hat. Dass er so viele Leute damit inspirieren kann. Und er kann sich irgendwie gar nicht entscheiden, ob er leider oder glücklicherweise sagen soll, dass ihm dadurch bewusst geworden ist, wie dreckig es eigentlich überall ist. Durch seine Reisen hat er aber auch zum Beispiel asiatische Länder kennengelernt und sagt, dass er die Menschen da auch irgendwie verstehen kann, denn es gibt ja gar keine Infrastruktur, die Recycling zum Beispiel fördern würde. Es gibt auch zum Beispiel keine Müllhalden. Deswegen sagt er, wir sollten unbedingt ein Vorbild sein. Und Plogging ist da eben eine einfache Möglichkeit für jeden, mit gutem Beispiel voranzugehen. Dann sagt er, dass es so zwei Schweden-Klischees gibt. Einmal diesen weißen Elch und dass alle Schweden wie verrückt durch die Gegend rennen und Müll sammeln würden. Ist leider gar nicht so, und auch da ist wohl noch eine Weile viel Müll zu sammeln. Unterm Strich braucht man aber nicht viel fürs Ploggen. Im Zweifelsfall nicht mal eine Mülltüte. Also ihr könnt auch einfach so die Zigarettenpackung, die in der Gegend liegt, aufsammeln und einfach in den nächsten Mülleimer werfen. Trotzdem sagt er aber, müssen wir auf Dauer auch unseren Konsum reduzieren.
And if you could make a wish for the future,
I like to have yes, when we're doing this the podcast, we have this, I don't know his name, this Kenyan guy, he's trying to do the running under the marathon under 2 hours.
Kipchoge.
Yeah, that's it. Yeah. See if you're going to run. He's making it. So the whole world is talking about this, that he managed to run under 2 hours. I would like to have a world championship in plogging.
And oh, nice.
The world record. Yeah, so this is a global problem. He's doing a fantastic thing, but we can do a fantastic thing globally, like Greta is doing right now. She's doing a fantastic job spreading spreading the problem with the environment. But to sit down and strike, that's her way. But our way is to start picking up the litter and doing it while we're doing exercise. So mm-hmm. I like the whole world to do the same thing.
What a great idea. World Championship in plogging. Like that one very much.
That's good. We start with Sweden, maybe the Swedish champion or the German championship sponsored by BERF. We'll see.
Yeah, we'll see. So maybe you can just give your three basic tips for someone who wants to start plogging.
Well, it's always more fun to do it with a friend. Uh-huh. And you can go from the... If you want to really do it, plogging and running, because it is more fun. And then you just bring in maybe some gloves or some plastic bags and just bring a friend and just start doing it. And normally you never want to stop because you find litter everywhere. Or you can just put up your Facebook event and say, okay, let's meet there. You can end up at having lunch together, or you can having after work. But if you're working on a space, instead of just walking, going around for after lunch, go for a walk. Just go for a walk and pick up garbage. You don't have to run, of course. Mm-hmm. So this is just make it simple. Make it simple. Just get it into your mindset. Like every Friday, once a month, you should go plogging. Mm-hmm. This is the same as, okay, you get the salary 25th every month. You go plogging every 25th at lunchtime with your working friends or the one that you go having exercise with, or you go collecting stamps or whatever. It should be a regular once a month activity. Mm-hmm. And then once you start doing that, if you go to the subway or go with the bus, just pick up the garbage, because you can have a little, that will be your contribution in your stretch. And you know that, well, I've been cleaning this one. Feels good in your heart.
So, yeah, for the people out there, I would highly recommend to just try it and start it. And start your preparation for the World Championship in plogging that's going to happen one day.
Who knows?
Yeah, okay. We'll see. So for now, we should go plogging, I think.
Let's go plogging. Thank you.
Thank you so much.
Was würde sich Erik Alström in Bezug auf Plogging für die Zukunft wünschen? Da hat er gesagt, so fantastische Sachen wie Kipchoges Marathon in unter 2 Stunden, da redet die ganze Welt drüber. Und er würde sich wünschen, dass es zum Beispiel eine Weltmeisterschaft im Plogging geben würde, wo dann auch die ganze Welt drüber spricht. Das, was Greta Thunberg macht, sagt er, ist zum Beispiel auch ziemlich klasse, sich hinsetzen und demonstrieren. Und Plogging wäre eben noch eine Aktivität, mit der man zeigt, dass Umweltschutz wichtig ist. So, was sind also die wichtigsten Tipps, um anzufangen? Sich am besten noch Leute dazu einladen. Je mehr Leute, desto mehr Spaß macht es auch. Sich eine Mülltüte schnappen und losgehen. Oder man macht zum Beispiel ein Facebook-Event, lädt Leute ein und plant am Ende der Veranstaltung noch das Mittagessen ein. Oder man geht einfach mittags mit den Kollegen eine Runde spazieren und sammelt dabei den Müll ein. Man muss nicht mal laufen gehen, sagt er. Sollte das Ganze möglichst einfach machen, sodass man einfach damit anfangen kann. Und, was er auch noch empfiehlt, ein regelmäßiges Event draus zu machen. Also zum Beispiel einen Freitag im Monat als festen Plogging-Termin einzuplanen. Das sind also die Tipps vom Profi. Und im Anschluss an das Interview sind wir auch noch ploggen gegangen. Ich kann euch sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr auch unbedingt mal ploggen gehen oder am besten sogar häufiger. Jetzt im Oktober haben wir, wie gesagt, noch unsere Challenge. Also postet gerne Fotos davon mit dem Hashtag PloggingWithBuff. Und am Ende könnt ihr dann sogar auch noch was gewinnen. Wenn das nicht mal genug Gründe sind, um anzufangen, dann weiß ich auch nicht. Also viel Spaß beim Ploggen schon mal. Vorher solltet ihr aber natürlich noch diesen Podcast zu Ende anhören. Und auch Erik hat ja eben schon über Kipchoges Marathon unter 2 Stunden Projekt gesprochen. Das war natürlich auch das Thema bei uns. Und darüber mussten wir natürlich auch reden. Hier im Podcast machen das jetzt Martin und Henning.
Worüber reden wir eigentlich?
Wir reden über das Marathonwochenende schlechthin.
Ach, du meinst Jan Frodenos Paradelauf in Kona?
Auch meinetwegen. Nein, wir reden doch vor allen Dingen über Eliud Kipchoges sensationelles Rennen in Wien.
Ich dachte, wir reden über Bridget Koskay und Chicago.
Das können wir auch machen.
Welche Leistung fandest du stärker? Den Frauenweltrekord oder die Sub 2 von Kipchoge?
Tatsächlich fand ich den Frauenweltrekord stärker, weil er natürlich unter regulären Bedingungen aufgestellt wurde. Aber das, was Kipchoge gemacht hat, war natürlich ein Meilenstein, weil diese 2 Stunden im Marathon zu unterbieten, das ist tatsächlich natürlich irgendwie, hört sich auch schon einzigartig an, so, ne?
Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja schon gesagt, reguläre Bedingungen bei dem Rennen in Chicago. Ein Weltrekord, der seit 16 Jahren knapp, also 16 Jahre stand von Paula Radcliffe, gelaufen in London. Und ja, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet habe, dass irgendwer den irgendwann brechen könnte. Also für mich waren die Sub 2 bei Kipchoge irgendwie erwartbarer, nachdem es jetzt angekündigt war, nachdem er ja schon mal vor 2 oder 3 Jahren 25 Sekunden nur daran vorbeigelaufen ist. Bei dem Versuch in Monza war mir jetzt eigentlich klar, dass er es schafft. Und der Weltrekord in Chicago war total überraschend. Also ich habe den Marathon angeschaut und so nach 5 Kilometern, die erste Zwischenzeit deutete, glaube ich, sogar auf eine 2:13 hin bei der Bridget Koskay. Und dann dachte ich, oh, viel zu schnell angelaufen. Dann hat die das Tempo halt quasi gehalten die ganze Zeit durch.
Ja.
Und total unterm Radar gewesen.
Ja, also wenn wir dann mit der Koskay doch erst anfangen, 2:14:04, vorher Weltrekord 2:15:25 von Paula Radcliffe. Das ist schon ein riesig großer Schritt, da hast du recht. So richtig erwartet hatte es tatsächlich auch keiner. Sie ist im Vorfeld 2:18 gelaufen. Gut, hat damit natürlich auch den London-Marathon gewonnen. Und was wir natürlich auch wissen, sie ist in Newcastle beim Great North Run Halbmarathon in einer 64er Zeit gelaufen. Das zeigt eigentlich auf einer auch nicht regelkonformen Strecke, aber das zeigt ja eigentlich schon, dass die im Bereich des Weltrekords laufen konnte. Und dann ist sie 15:28 die ersten 5 angelaufen. Das geht auf 2:11. Ja, da bin ich aus dem Thema dann auch Shame on me ausgestiegen und habe mir ein Espresso gemacht und andere Dinge und habe gar nicht mehr das Rennen in Chicago so richtig verfolgt.
Du hast auch nichts verpasst, weil während der Übertragung sind sie quasi gar nicht auf Bridget Koskay mehr eingegangen. Also sie haben die ganze Zeit vorne das Männerrennen gezeigt. Jetzt bist du gegen das Mikro gekommen.
Ja.
Können wir das rausschneiden?
Nein. Ich bin halt so aufgeregt gerade.
Also während des Rennens sind sie in der Übertragung gar nicht darauf eingegangen. Also hier und da haben sie sie mal gezeigt, aber das war gar kein Thema. Bis dann die Männer 2:05, glaube ich, irgendwas im Ziel waren. Und dann schalteten sie um zu Kilometer 39, als Bridget Koskay dann schon fast im Ziel war. Und dann merkten auch die Moderatoren, ach, das wird gleich ein Weltrekord, wenn sie jetzt nicht mehr einbricht. Das fand ich dann doch krass, dass es so unterm Radar war. Auch im Vergleich natürlich zu der Kipchoge-Nummer in Wien, die ja medial völlig aufgeblasen war. Im Vorhinein, währenddessen, auch im Nachhinein.
Ja, Radcliffe stand schon jetzt über mehr als ein Jahrzehnt für sich allein irgendwie. Also sie ist ja nicht nur die einzige Frau gewesen, die unter 2:16, sondern auch die einzige, die unter 2:17 gelaufen ist. Ne? Mary Catani ist, glaube ich, irgendwann mal 2:17:01 gerannt in London. Aber so richtig seriöse Rekordversuche gab es auch gar nicht. Und wie gesagt, diese 64 Minuten von Newcastle, die ließen natürlich so ein bisschen aufhorchen. Aber keiner hat jetzt gedacht, dass die da in Chicago es auch tatsächlich versucht, den Rekord zu rennen. Wobei mir dann zugetragen wurde bei dem technischen Meeting am Tag vor dem Rennen wurden wohl die Tempomacher auf eine 2:16:30 gebrieft, woran sie sich dann aber vom ersten Schritt an ja nicht gehalten hat, sondern die ist da losgestürmt. Also die hatte schon im Kopf natürlich auch super schnell zu rennen und vermutlich hatte die auch im Kopf den Weltrekord anzugreifen. Jetzt warten wir mal ab, ob das auch so bei den Frauen ein Fass aufgemacht hat. Ich habe mich tatsächlich, ganz ehrlich, ich habe mich total gefreut. Auf der einen Seite, weil endlich die Frauen auch jetzt mal wieder, die Marathonfrauen aus dem Schatten der Marathonmänner, vor allen Dingen von Eliud Kipchoge getreten sind. Da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren bei den Männern tatsächlich sehr, sehr viel mehr getan als bei den Frauen. Und jetzt hat die mal einen Schritt gemacht. Und wir wissen, wenn da mal eine einen Schritt gemacht hat, dann folgen oft auch andere.
Ja, sie sagt ja, ganz kurz, sie sagt ja selbst auch, jetzt traut sie sich selbst zu und anderen Frauen zu, unter 2:10 zu laufen. Also das ist so natürlich jetzt auch so eine Schallmauer, wie wahrscheinlich die 2 Stunden bei den Männern wird dann die 2:10 bei den Frauen vielleicht gejagt.
Ja, es wird so sein, es wird definitiv so sein. Also und Ich glaube, wir dürfen jetzt auch überhaupt nicht meinen, dass das noch Jahrzehnte dauern wird, bis die Frauen unter 2:10 laufen, sondern ich glaube, das passiert nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren, glaube ich, sind die schon in der Lage. Womit wir ja dann jetzt eigentlich ganz gut an das Kipchoge-Projekt so ein bisschen anschließen können. Ja, da waren ja, wurden ja so im Vorfeld allzu viele Dinge genannt, die angeblich nicht regelkonform waren. Wenn man aber ganz ehrlich ist und das mal runterbricht, was da angeblich nicht regelkonform war, dann kommt man ganz am Schluss nur für mich nur auf 2 Dinge, die wirklich so in einem normalen Marathon nicht umgesetzt werden können. Das eine waren die Pacer, die zwischendurch ausgewechselt wurden. Und das zweite war für mich, du wirst jetzt überrascht sein, dass er einen Prototyp eines Schuhs tragen durfte, der vorher von keinem Verband und von keiner IAF-Regelkommission abgesegnet worden ist. Alles andere ist für mich völlig unwichtig. Also, dass der Asphalt auf die Wiener, auf die Prater Hauptallee neu aufgelegt wurde, naja, und? Oder dass zwischendurch ihm Getränke, Verpflegung gereicht wurde. Meines Erachtens hat er das tatsächlich nur alle 4 bis 5 Kilometer bekommen.
Dass ich habe es auch immer nur an der gleichen Stelle gesehen, ja, dass dann der Manager zur Seite kam und ihm das Getränk
genau, reichte. Das kannst du bei jedem Berlin-Marathon auch so haben. Und beim Berlin-Marathon gibt es für jeden Top-Athleten einen Fahrradfahrer, der dem hinterherfährt, beziehungsweise dann vor den Verpflegungspunkten vorwegfährt, sich dort an dem Verpflegungspunkt positioniert und ihm dann dort das Getränk individuell auch reicht. Also da ist der Unterschied jetzt auch echt ja, nicht so groß.
Na gut, was sagst du zu den Lasern, die Formation der Tempomacher so ein bisschen festgelegt hat und natürlich das Auto, was vorwegfuhr und das Tempo bestimmt hat? Was sagst du dazu? Das ist ja jetzt nicht wirklich regelkonform. Also es hat den Tempomachern ja die Arbeit des Tempomachens eigentlich abgenommen.
Also bei jedem großen Stadtmarathon fährt inzwischen ein Auto vorweg, was immer die prognostizierte Endzeit auf einem großen Display den führenden Läufern anzeigt. Also was auf jede Tempovariation der Spitze reagiert, also permanent wusste Bekele zum Beispiel in Berlin jetzt aktuell, ob er gerade auf Weltrekord-Pace ist oder nicht, da ist für mich der Unterschied jetzt so groß wirklich nicht. Also die werden natürlich von Pacing Cars auch in London, auch in Chicago und auch in Berlin werden die auch bei den regelkonformen Rennen geleitet und begleitet. Das ist für mich kein großer Unterschied. Tatsächlich nicht. Also.
Aber warum zählt es dann nicht als Weltrekord?
Naja, also.
Also einmal erklärt für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen.
Ja, weil eben es offizielle Regeln gibt, an die sich nicht hundertprozentig gehalten wurde. Und das Wesentlichste sind zum Beispiel die Tempomacher, die zwischendurch dann eben sich ausgeruht haben und wieder nach weiteren 10 Kilometer wieder neu eingestiegen sind oder so. Also wechselnde Tempomacher, das ist so, glaube ich, das Gravierendste irgendwie. Dann, was natürlich auch angeführt wird, die Startzeit wurde den Wetterbedingungen angepasst. Also das ist bei einem normalen Rennen auch nicht so. Der Berlin-Marathon startet morgens um 9 oder um 10 Uhr. Und egal, ob es stürmt oder schneit, dann wird gestartet. Und in Wien war man da ja variabel und hat das versucht, den Bedingungen anzupassen. Wobei im Endeffekt war es dann so, auch da wurde der Starttermin, ich würde jetzt sagen 48 Stunden vorher, dann doch bekannt gegeben.
In Wien? Ja, 24 Stunden vorher, am Tag vorher, an dem Freitag.
Okay, ja. 24 Stunden vorher bekannt gegeben. Also ganz so variabel musste man dann da auch nicht mehr sein. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so wesentlich.
Also deiner Meinung nach eine großartige sportliche Leistung?
Absolut. Also wirklich, man überstrapaziert das Wort oft, aber in dem Fall sensationell. Wirklich sensationell. Und das hast du aber schon sehr, sehr gut in der Einführung gesagt. Wir wussten ja, dass so etwas kommen kann. Das hat so ein bisschen die Sensation abgeschwächt, ja, spätestens seit Monza Mai 2017. Das war für mich eigentlich die größere Sensation, auch wenn die Inszenierung in Monza nicht so gelungen war wie in Wien. Damals auf der Formel-1-Strecke ohne Publikum waren nur so ein paar Leute geladen. Jetzt halt mit zigtausenden Zuschauern in Wien, das war schon spektakulärer. Aber in Monza die 2:00:25, die waren für mich also sehr, sehr viel gewaltiger so als Erlebnis als jetzt dann die 1:59.40.
Da stand ja der Weltrekord auch noch bei
2:02.57 damals.
Genau.
Inzwischen hat ihn Kipchoge in Berlin 2018 auf 2:01.39 verbessert. Ne? Übrigens, man muss eins sagen, 1:59.40,2 wurde ja jetzt als Zeit ausgegeben. Wenn ich jetzt mal Korinthenkacker da sein darf, im Straßenlauf werden Zeiten eigentlich immer aufgerundet. Also müsste es eigentlich heißen, 1:59.41 ist der gelaufen. Habe ich jetzt aber noch nirgendwo gelesen, aber so ist es eigentlich.
Es wird aufgerundet, nicht abgerundet.
Nein, bei 2. Es wird immer aufgerundet. Ja.
Dann schreiben wir ab Zeiten, jetzt 41.
Nein, das können wir nicht machen, weil irgendwo überall steht 40, aber so ist es. Und was auch noch, Korinthenkackerei am Rande. Überall stand etwas von 41 Tempomachern, es waren aber nur 36.
Wie sind welche krank geworden?
Vermutlich.
Vorher.
Ja.
Kurz vorher.
Was natürlich ein populäres Thema ist, war das Ganze jetzt ein Marketing-Gag?
Ja und nein. Also ja war es, aber ich finde es trotzdem.
Hat es dich gestört?
Krass. Nö. Also vor allen Dingen, ganz ehrlich, was ist Ineos? Also ich habe keine Ahnung, was sie herstellen. Ich weiß es wirklich nicht. Ineos ist für mich der Sponsor dieses britischen Radsportteams, ehemals Team Sky. Und halt der Sponsor jetzt von dieser Ineos Challenge. Aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Wirklich, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Also ich ist mir völlig egal. Irgendwer muss halt Geld in die Hand nehmen, um sowas aufzusetzen. Und in dem Fall war es halt eine Firma. Und die haben einen Läufer rausgepickt und gesagt, der macht das jetzt. Und der hat es dann gemacht.
Ja, also Ineos ist ein Chemiekonzern aus England, von einem englischen Milliardär getrieben. Und der Herr Radcliffe ist selbst auch ein Marathonläufer und deswegen kam der, so wie er auf jeden Fall im Interview erzählt, irgendwann mal abends beim Rotwein auf die Idee, dass er derjenige sein möchte, der das Projekt Erster Mensch läuft unter 2 Stunden forcieren und unterstützen will. Und natürlich ist das für seine Firma, die einen ganz schlechten Ruf hat, ist das ein Marketing-Tool, logisch. Genauso wie er den Radsport unterstützt, hat er halt sich auf dieses Projekt draufgesetzt. Asche auf mein Haupt, mir war das auch relativ egal. Ja. Und dass Nike in dem Rahmen als Ausrüster von Eliud Kipchoge auch einen neuen Schuh vorgestellt haben, sind gar nicht.
Nee, eigentlich
nicht. Nee, also, ne? Aber präsentiert haben, war mir dann auch egal. Wobei ich dazu sagen muss, der Schuh ist mir nicht egal. Also da bin ich natürlich schon, das ist nochmal ein großes Thema, was wir dann auch mit unserem Kollegen Urs Weber nochmal durchsprechen müssen. Der Schuh ist natürlich schon ein Tool, an dem momentan ordentlich gedreht wird, speziell von Nike, federführend von Nike, und wo es Vorgaben geben muss, wie man in Zukunft Schuhe aufbauen darf. Also wenn da irgendwann echte Sprungfedern drin sind, dann muss mir mal ein Physiker erklären, ob das regelkonform sein kann oder nicht. Das ist für mich nochmal ein eigenes Thema.
Genau, das wird, also ab wann ist etwas so ein Hilfsmittel, quasi eine Prothese, die unter die Füße geschnallt wird, mit der man dann ja, noch schneller läuft, noch effizienter läuft. Das wird definitiv spannend.
Aber interessanterweise uns beide war jetzt das Thema Marketing da dann im Endeffekt wurscht, ne?
Na gut, wenn man sowas plant, hinter jedem großen Marathon steckt auch ein Hauptsponsor, der Geld in die Hand nimmt. In dem Fall war es jetzt ein Chemiekonzern, finde ich jetzt, nicht so pralle, gibt sympathischere Mittel, Geld zu verdienen sicherlich. Aber gut, wenn Nike dahinter gestanden hätte, wäre es halt ein globaler Sportausrüster gewesen. Die haben es ja schon mal versucht mit der Sub-Breaking-2-Geschichte eben in Monza. Ist gut, irgendwer muss das Geld in die Hand nehmen für sowas.
Ja, und beim Thema Geld, auch das interessiert natürlich viele. Ich bin jetzt oft gefragt worden auch so, wie viel hat denn der Kipchoge da bekommen? Weiß man nicht. Es soll wohl das gesamte Projekt soll dem Radcliffe 15 Millionen Euro gekostet haben. Also alles inbegriffen jetzt, dass da ein neuer Asphaltbelag auf der Hauptallee gelegt wurde, bis dahin, dass da 36 Pacer rekrutiert worden sind, alles Weltklasseläufer, natürlich dann für Eliud Kipchoge und sein Management jede Menge Geld. Also 15 Millionen sollen es insgesamt gewesen sein. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt. Nur für die, die es interessiert, es interessiert ja heutzutage viele, über Geld definiert sich viel. Also 15 Millionen wird so kolportiert.
Das ist natürlich schon eine Menge.
Ist eine Menge, aber jetzt komme ich mal wieder mit dem Plattenvergleich. Im Fußball ist das gar nichts. Für ein wegweisendes, einzigartiges Experiment wie das, finde ich das dann voll okay.
Ja. Was glaubst du denn, was jetzt als nächstes passieren wird? Also Kipchoge hat ja jetzt sein Ziel erreicht. Also es war jetzt etwas, wo er lange dran gearbeitet hat, was er auch gesagt hat, das möchte er mal erreichen. Nun ist er Olympiasieger, er hält den Weltrekord, er ist der erste Mensch, der unter 2 Stunden gelaufen ist, aber der hört ja nicht auf. Also man erwartet ja, dass er weiterläuft. Was kann da noch kommen?
Also definitiv wird er, denke ich, im nächsten Jahr in Tokio seinen Olympiatitel verteidigen wollen, Olympiasieger werden wollen. Das, egal was für Bedingungen in Tokio herrschen, das wird, denke ich, so sein nächstes großes Ziel sein. Und dann wird es natürlich darum gehen, ob dann für Kipchoge, wage ich zu bezweifeln, aber grundsätzlich, dass unter regulären Bedingungen eben, regelkonform Bedingungen eben die 2 Stunden angestrebt werden. Und das wird nicht mehr lange dauern. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es nicht sein, weil im nächsten Jahr Olympische Spiele sind nie, Olympiajahre sind nie Rekordjahre. Da ist der Fokus eben auf dieses einzigartige Ereignis ausgerichtet. Und bei Olympischen Spielen rennt man nicht Rekorde. Ich glaube, dann in 2021, 2022 wird auch zum ersten Mal unter regulären Bedingungen jemand in Berlin den Marathon unter 2 Stunden laufen. Da bin ich ganz sicher. Übrigens, das ist noch so ein Detail am Rande. Eigentlich, wir beide haben schon darüber gesprochen, aber das, finde ich, wollen wir ja auch weitergeben. Eigentlich sollte das ganze Projekt in Berlin scheinbar stattfinden, nicht in Wien.
Also ganz am Anfang. Sagen deine geheimen Quellen.
Nee, ganz am Anfang ist wohl tatsächlich so. Ganz am Anfang sollte es ja in London stattfinden, da wo der Herr Radcliffe seinen ersten Wohnsitz hat, zweiten Wohnsitz.
So nicht, jemand hat bestimmt eine
Steueroase. Ja. genau, und dann war das schnell aber vom Tisch und dann kam Wien. Aber eigentlich war es so, dass Eliud Kipchoge und sein Management Berlin präferiert hatten. Die wollten eigentlich eine Runde im Tiergarten rennen, aber da ließ sich wohl in Berlin auch so im Zuge, dass da ja auch im September immer der Marathon stattfindet, ein zweites zusätzliches Marathonprojekt nicht realisieren. Und dann haben die Berliner, die angefragt worden sind, Wien wohl vorgeschlagen. Also kam aus Berlin die Unterstützung für Wien.
Gut, aber als nächstes wird Eliud ja dann sicherlich auch wieder in Berlin versuchen, den Rekord zu jagen.
Ja, ich bin gespannt. Also gute Frage. Er hat sich ja sehr ausdrücklich, und das kann ich auch, können wir, glaube ich, vollkommen nachvollziehen, erstmal nur bis Tokio, ja, Olympische Spiele committed. Ja. Was danach kommt, mal schauen. Also was er ja eindeutig gesagt hat, es wird kein weiteres ähnliches, nicht regelkonformes Projekt von seiner Seite her geben. Also er wird nicht nochmal versuchen, unter irgendwelchen sonstigen Bedingungen noch schneller zu rennen.
Gibt ja auch nicht so die Benchmark jetzt, ne? Also 2 Stunden ist ja einfach so ein Ding, was man, ja, das ist so eine Grenze, die wie die 4-Minuten-Meilen-Grenze. Aber jetzt kann er ja schlecht sagen, ich laufe 1,58, das ist ja nicht so.
Also ich kann mich sehr gut erinnern, in den Anfang der 90er war es, dass ein sehr anerkannter Sportwissenschaftler, ein Amerikaner, ganz viele Rechenexempel aufgestellt hat mit relevanten Parametern. Der hieß Michael Joyner, glaube ich. Und der errechnete damals, dass Menschen möglich unter idealsten Bedingungen eine 1,57,46 im Marathon sein sollten. Und natürlich hat das damals kein Mensch ernst genommen. Ich sowieso nicht.
Ich glaube, der hat aber die Kipchoge-Qualitäten da noch nicht mit einberechnet. Ja, wenn er aber den kennen würde.
Aber damals, wie gesagt, keiner ernst genommen. Ich habe das gelesen, habe mich kaputt gelacht. Jetzt muss man natürlich sagen, völlig realistisch.
Ja. Also. Ja, und wie schnell es auch vor allen Dingen ging.
Ja.
Also ich meine, ist nicht lange her, da hat Haile Gebrselassie noch den Weltrekord gehalten und da war man noch relativ weit von der 2-Stunden-Grenze weg.
Ja.
Und dann ging es ganz flott auf einmal.
Ja.
Also das ist schon krass.
Ja, bleibt spannend. Ja. Bleibt spannend. Was natürlich auch eine tolle Frage ist, die uns beide auch jetzt öfters erreicht hat, dass viele so sagen, die mit den 3 Stunden kämpfen und zum ersten Mal eine 2 vorne in ihrer Marathon-Finisher-Zeit haben. Also ist ja so die magische Grenze für den Freizeitathleten, sind die 3:00 Stunden zu unterbieten, 2:59:59 zu haben. Ganz viele haben uns dann natürlich gefragt, haben gesagt, meine Güte, ich komme mir so vor wie ein Loser. Jetzt habe ich da vorne die 2 mehr erkämpft und jetzt gibt's da vorne die 1. Das ist ja nichts mehr wert. Und das ist natürlich Quatsch, ne?
Habe ich aber tatsächlich auch gedacht. Also ich habe Kipchoge gleichzeitig gewünscht, dass er es schafft. Andererseits, total egoistisch, habe ich in meinem Kopf den Gedanken gehabt, wenn er 1:59 läuft, bin ich in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Man muss aber argumentieren, jeder andere Läufer ist in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Selbst Bekele, der zweitschnellste Marathonläufer aller Zeiten ist, ist einfach in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Er ist 2:01:41 gelaufen. Und damit muss man einfach klarkommen. Aber den Gedanken hatte ich auch. Es ist irgendwie fies.
Ja, kommt klar damit da draußen.
Wollen wir noch über das weniger positive Thema Doping sprechen in dem Zusammenhang oder lassen wir das einfach unter den Tisch fallen?
Nee, ich glaube.
Weil die Argumente lesen wir ja ständig, hören wir ständig. Also unter allen Beiträgen, die wir jetzt zu dem Thema, zum Wohlweltrekord von Bridget Kosgei als auch Eliud Kipchoges Lauf gepostet haben, kamen direkt natürlich die Kommentare.
Ja,
zum Thema Doping.
Ja, es liegt natürlich auf der Hand. Also der Ausdauersport ist, wie wir wissen, sehr anfällig für das Thema Doping, also speziell jetzt EPO. Es gibt ausreichend viele Fälle. Speziell jetzt muss man natürlich auch, wenn der Name Bridget Kosgei und dann ihr Manager Federico Rosa fällt, muss man einfach auch erwähnen, dass aus der Trainingsgruppe in den letzten Jahren 2 sehr prominente Doping-Fälle bekannt geworden sind. Also einmal die Yemina Sumgong, Olympiasiegerin im Marathon, die des EPO-Dopings überführt wurde. Dann Rita Jepto, Chicago- und Boston-Marathonsiegerin aus der Rosa-Management-Gruppe, die des EPO-Dopings überführt wurde. Asbel Kiprop, 3-facher Weltmeister über 1500 Meter, Olympiasieger 1500 Meter, der aus dieser Managementgruppe des EPO-Dopings überführt wurde. Klar, dann lässt einen das natürlich schon so ein bisschen zweifeln zurück, wenn dann aus der Gruppe jemand 2:14:04 einen neuen Frauenweltrekord läuft. Nur man muss jetzt natürlich auch sagen, die Kosgei ist, das muss man jetzt in dem Moment definitiv sagen, noch nie irgendeiner illegalen Maßnahme überführt worden, ganz, ganz klar. Und dasselbe gilt für Eliud Kipchoge. Und gerade so die großen Marathonveranstalter weltweit haben ja auch Initiativen in den letzten 2 Jahren vorangetrieben zum Thema Doping, Vorbeugung, Aufklärung und so weiter. Die Athleten werden rund um die Marathons sehr akribisch auch getestet.
Vor Ort in ihren Trainingsstätten ist es natürlich schwierig, gerade in Kenia. Also da hört man ja immer wieder Berichte, wie leicht es ist.
Ja, du merkst ja, wie ich hier so ein bisschen rumstammele und stottere. Ich kann zum Glück sind wir beide keine Experten zum Thema Doping. Wir wollen das auch nicht sein. Diese Leistungssprünge machen einen ein wenig stutzig. Ich möchte mir aber, solange nichts bewiesen ist, auch die Freude an diesen Leistungssprüngen nicht nehmen lassen. Ja. Das ist nicht Naivität, sondern das ist einfach so ein bisschen geschuldet dem Spaß an dem Sport, den wir haben und den wir auch weitergeben wollen. Und wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal, wir sind keine Experten in dem Thema. Ich will das auch nicht sein. Ich wehre mich dagegen, mich zu dem Thema irgendwie intensiver zu informieren und mich damit intensiver hinter den Kulissen auseinanderzusetzen. Ich habe da keine Lust zu. Das sollen andere machen. Das finde ich sogar teilweise sehr ehrenhaft. Aber für mich ist das jetzt in dem Fall nicht prior, sondern ich feiere jetzt erstmal einfach die Leistung von dem Kipchoge.
Ja. Bei mir geht es sogar so weit, dass ich denke, selbst wenn es so ist, und genau wie du sagst, niemand wurde überführt, es gibt keine Anhaltspunkte, dass dem so ist, dass Kipchoge gedopt ist, dass Koskei gedopt ist. Und ich denke aber, selbst wenn, macht es wahrscheinlich jeder in der Spitze und dann ist es irgendwie, ist es trotzdem großer Sport. Also die Tour de France damals, auch heute, fasziniert mich immer noch.
Nein, das kann ich natürlich nicht unwidersprochen stehen
lassen. Dass der Radsport, dass ich den Radsport mit reinbringe?
Nein. Also wenn offensichtlich würde, dass die Leistung von Kipchoge unter einer illegalen Substitution zustande gekommen wären, dann würde ich das verdammen und verteufeln.
Dann ja, genau. Aber bis dahin, also, so der Gedanke ist so...
Nee, ich mag auch den Gedanken nicht. Ich lasse den einfach nicht zu. Und das ist pure Naivität und purer Spaß an diesem Sport, den ich mir nicht nehmen lassen will. Mhm. Ja. Deswegen muss ich auch das ist für mich auch wesentlich und wichtig, hier jetzt nochmal klar zu machen, diese Spitzenleistungen sind das eine. Viel, viel wesentlicher und wichtiger ist für mich, was das Laufen an sich bewegt. Also, dass es Menschen gesünder macht, dass es sie entstresst, dass es sie zu sich selbst bringt und so. Das ist für mich echt wichtig und wesentlich. Viel, 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 viel wichtiger als jeder Spitzensport. Wirklich, ehrlich. Und das ist mir auch wesentlich, dass wir das als Marke Runners World, auch das muss ich hier loswerden, dass wir das transportieren. Klar, wir interessieren uns natürlich auch für die Spitzenleistung, aber vor allen Dingen interessieren wir uns dafür, warum Menschen laufen und was auch so ganz, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Läuferinnen und Läufer beim Laufen erleben. Das muss für uns einfach auch total wichtig bleiben und wesentlich bleiben.
So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns natürlich auch gerne. Wie gehabt findet ihr uns unter runnerswelt.de/podcast oder ihr abonniert uns gleich bei Spotify oder iTunes oder Audio Now. Also bis zur nächsten Folge und lauft bis dahin ganz fleißig. Schnell, langsam, mit Mülltüte, ganz egal. Auf jeden Fall viel Spaß dabei.